Liebe Freunde hier und draußen an den Rundfunkgeräten, dieser junge Mann wollte leben. Er wollte wirklich leben. Er wollte ganz leben. Er wollte endlich leben. Bitte, das war kein Protester, der Marx und Lenin studiert hat, sich dann wachsen ließ, eine Lederjacke besorgte und sich an den Umsturz der häuslichen Verhältnisse machte. So nicht. Er war nicht undankbar für sein Heim.
Er hatte ein Bett,
einen Tisch und ein Dach über dem Kopf. Auch für die jahrelange Versorgung hat er zu danken. Nein, ein Protester war er nicht. Er war auch kein verspäteter Aufklärer, so ein fußkranker Jahrhunderts, der kurzerhand seinen Vater für tot erklärte und dann mit dem Bekenntnis eines Ludwig Feuerbachs bekannte: Ich glaube an den Menschen. Ich glaube an den Heiligen Geist des Fortschritts. So hinkte er nicht hinter der Zeit rein. Er wusste, dass sein Vater nicht mit irgendwelchen Bekenntnissen kriegen ist. Er konnte mit ihm sogar sprechen und diskutieren. Ein Aufklärer war er nicht. Und Bleiboy war er erst recht nicht, der über die Regenbogenpresse Publicity suchte und deshalb stadtbekannte Lokale aufsuchte. Eine zweideutige Persönlichkeit war er nicht. Keine Silbe davon, dass er ein zwielichtiger Mann war. Er war der Herrensohn, der den aufrechten Gang des Vaters geerbt hatte. Ein Bleiboy war er nicht. Er war kein Protester, kein Aufklärer, kein Bleiboy, sondern ein Denker. Nachdenker wollte er sein und nicht Nachbeter und Nachahmer. Er ließ sich die Dinge durch den Kopf gehen. Er fragte nach dem Leben und stellte ernsthafte Überlegungen an. Etwa so: Jeder Mensch hat ein Grundrecht auf Leben. Es geht nicht an, dass ein 3 Monate altes Kind im Mutterleib wegen dem Willen seiner Eltern abgetrieben wird. Jedes Kind darf leben. Es geht nicht an, dass ein Erwachsener wegen Hautfarbe oder Abstammung von der Gesellschaft diskriminiert wird. Jedermann darf leben. Es geht nicht an, dass ein alter Mensch auf der Intensivstation wegen einer unheilbaren Krankheit vom Tropf abgehängt wird. Lebensunwertes Leben gibt es nicht. Jeder hat ein Grundrecht auf Leben. Und dazu kommt das Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Ich muss doch frei bestimmen können, wo und wie ich mein Leben verwirklichen will. Es geht nicht an, dass der eine nur in Ghettos und Reservaten leben darf. Es geht nicht an, dass der andere nur in ideologischen Rastern denken darf. Es geht nicht an, dass der Dritte seine persönlichen Überzeugungen nicht ausdrücken darf. Jeder muss ein Selbstbestimmungsrecht auf Leben haben. An diesen Lebensproblemen saß unser junger Freund. Und dann verglich er seinen erträumten Lebensraum mit dem wirklichen Spielraum, den ihm sein Vater einräumte. Dann überkam ihn die heimliche Angst, er könnte daheim sein Leben nicht voll zum Zuge bringen. Er könnte daheim etwas versäumen. Er könnte daheim zu kurz kommen. Liebe Freunde, ist das nicht auch unsere geheime Befürchtung? Dieser Gott könnte unser Grundrecht auf Leben und Selbstbestimmungsrecht des Lebens beschneiden. Ist das nicht auch unsere geheime Befürchtung, wir könnten bei diesem Gott zu kurz kommen? Ist das nicht auch unsere geheime Angst, wir könnten bei diesem Gott dieses Leben nicht ganz ausschöpfen können und nicht alles genießen, was dieses Leben zu bieten hat? Der junge Mann kam zum Schluss: Weil mir der Vater nur die kurze Leine gibt, deshalb führe ich letztlich ein Hundeleben. Weil ich aber wie ein Mensch leben möchte, deshalb muss ich die Verbindung kappen. So kam es zu jener denkwürdigen Unterredung zwischen Vater und Sohn. Eines Tages sagte der Junge zum Alten, gib mir das Teil, das mir gehört. Erstaunlicherweise hob der Vater nicht den moralischen Zeigefinger und sagte, pass auf, Bürschchen, dein Denkschluss ist ein Kurzschluss. Man kann das Leben auch verspielen, so einfach liegen die Dinge nicht. Der Vater schlug nicht mit der Faust auf den Tisch. Das dulde ich nicht. Solche Unverschämtheiten in meinem Hause nicht. Du und das Geld bleibt hier. Und der Vater begann nicht mit der alten Leier. So, das ist der Dank für 18 Jahre Kleidung. Das ist der Dank für 18 Jahre Nahrung. Das ist das Ergebnis meiner Bemühungen. Oh, diese Hürden von heute. Oh, Undank ist der Weltenlohn. So warnte, schimpfte und lamentierte der Vater nicht, sondern er ging, holte die Kasse und den Schlüssel, machte auf und gab ihm das Geld. Der Vater hat seinen Sohn nicht gezwungen. Gott zwingt keinen. Er zwingt auch sie nicht. Er hält keinen zurück. Jeder darf gehen. Wir sind keine Marionetten, die an Fäden hängen. Wir sind keine Lebewesen, die von Instinkten getrieben sind. Wir sind keine Puppen, die nach seiner Musik tanzen. Wir sind Menschen mit einem Grundrecht auf Leben und einem Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Das ist unsere Würde. Gott gibt jedem die Freiheit, die volle Freiheit, die er will. Ich las von dem jungen Mann, der die Kirchenaustrittserklärung dem Pfarrer auf den Tisch knallte, die Tür zuschlug und ging. Er ließ sich später nicht vor dem Altar trauen, weil das eben zu einer rechten Hochzeit gehört, so wie Brautkleid und Hochzeitstorte. Er ging. Er bestellte den Pfarrer nicht zur Beerdigung seiner Mutter, weil man ja alte Menschen nicht wie Tiere verscharren dürfe. Er ging. Er sprach später auf seinem Sterbebett nicht noch schnell ein Vater unser, weil man ja nicht wissen könne, was da noch kommt. Er ging. Er war ehrlich. So wie der verlorene Sohn. Er sagte, wenn schon, dann schon. Wenn schon leben ohne Gott, dann auch sterben ohne Gott. Und so zog er über Land. Jetzt konnte er tun, was er wollte. Er hatte Freunde und Freundinnen. Er hatte eine Wohnung mit Geschmack und Niveau. Er hatte eine schicke Garderobe. Er hatte alles, wonach sich sein Herz sehnte. Endlich war er frei. Und dann passierte es. Einer schrieb einmal, man kann nicht immer aus vollen Eisschränken leben. Man kann nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Man kann nicht immer Urlaub machen, man kann nicht immer Cola trinken, man kann nicht immer auf den Fernsehschirm starren. Einmal ist ein Sättigungsgrad erreicht. Der eigentlich kein Hundeleben führen wollte, der landete bei den Schweinen. Er rief, ich lebe, ich bin frei. Und dann hatte ihn das Heimweh. Und er musste dem großen Lebensstil folgen. Er rief, ich lebe, ich bin frei. Und dann hatten ihn die Triebe und er musste sie befriedigen. Er rief, ich lebe, ich bin frei. Und dann hatte ihn das Heimweh und er musste sich amüsieren. Sehen Sie, so sieht doch die Freiheit aus, die wir uns wünschen. Gebunden sein, müssen, nicht mehr anders können. Der Satz, ich bin frei, ist glatte Illusion. Entweder wir stehen unter Gott und sind damit Söhne und Töchter dieses Gottes. Oder aber wir stehen unter uns selbst, unter unseren Trieben und Lüsten. Und dann sind wir Stiefelknechte und erleben die größte Unfreiheit, die es überhaupt gibt. John F. Kennedy hat es damals so formuliert, die Menschen müssen sich entscheiden, sich von Gott regieren zu lassen, oder sie verdammen sich dazu, von Tyrannen beherrscht zu werden. Die Entscheidungsfrage gilt uns. Wollen wir Kindes einen oder Knecht der vielen anderen sein? Jeder ist gefragt.
Wollen Sie Kind des einen
oder Knecht der vielen anderen sein?
Wir haben nur die Wahl zwischen Freiheit und Fesseln.
Das Wahlrecht muss jeder ausüben.
Freiheit oder Fesseln. Der junge Mann entschloss schließlich zur Freiheit.
Und zwar in drei kurzen Schritten.
Erstens, er kam zu sich.
Das war nicht die neue Welle, die wir gegenwärtig erleben.
Nach der Aktion die Frustration, dann die Resignation und schließlich die Meditation.
Meditation ist in, so hören wir überall, und Zeitgenossen steigen mit Hilfe fernöstlicher Heilslehren in sich hinunter. Was sie da wohl an Dunklem und Bösem und Unerledigten finden werden.
Der junge Mann kam zu sich. Er horchte nicht in sich hinein, sondern er dachte zurück an seinen Vater. Wie viele Hilfsarbeiter hat mein Vater, die Vesper genug haben und ich komme im Hunger um? An die Stelle des Ichs trat wieder die Gestalt des Vaters. Wir kommen zu allem. Zum Arbeiten, zum Schlafen, zum Zeitungslesen, zum Essen, zum Trinken. Aber wir kommen doch von Sinnen, wenn wir nicht wieder zur Besinnung kommen und an den Vater denken, dem wir aus den Fingern gelaufen sind. Er kam zu sich und zweitens, er schlug in sich. Das ist das glatte Gegenteil von dem, was wir in psychologischen Büchern nachlesen können. Heute schlägt man um sich und weist auf eine negative Erbanlage hin oder auf eine mangelnde Nestwärme, auf das erzieherische Versagen oder auf die krankmachende Gesellschaft.
Mit einem Rundumschlag werden Eltern und Lehrer und Pfarrer und Meister fertig gemacht. Er aber schlug in sich und tröstete sich auch nicht mit dem Satz Jean-Paul Sartres, der sagte, dass alle Gewissensbisse ja nur lästige Fliegen seien, die man nur verjagen müsse.
Er sagte den schwersten Satz,
den ein Mensch über die Lippen bringen kann.
Nämlich, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er sagte nicht, Vater, ich bin ein bisschen entgleist. Ich habe einige über den Durst getrunken.
Ich bin aus dem Tritt gekommen.
Ich befand mich in schlechter Gesellschaft. Es war ja alles gar nicht so böse gemeint. Entschuldigung, Vater, Entschuldigung.
Nein, er sagte, ich bin abgehauen. Ich wollte ohne dich leben. Doch, ich wollte ohne dich leben.
Ohne Gott leben wollen, das ist Sünde.
Ohne Gott denken wollen, das ist Sünde.
Ohne Gott handeln wollen, das ist Sünde.
Paul Schütz hat gesagt, Sünde ist die Kunst des Lebens ohne Gott.
Unser junger Mann wollte ein solcher Lebenskünstler nicht mehr sein. Deshalb schlug er in sich. Und das ist das Dritte. Er ging heim zum Vater.
Er hat sich nicht vorher fein gemacht. Er ging zu keinem Friseur.
Bei einer Kleiderreinigung ist er nicht aufgetaucht.
Er kam so, wie er war, mit seinen Lumpen und seinen Fetzen.
Und dann jene Szene. Hier der Hof, dort die Straße, hier der Vater und dort jene armselige und abgerissene Gestalt.
Und der Vater hat ihn nicht wie ein Hund vom Hofe gejagt.
Er las ihm nicht die Leviten.
Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
So ist unser Gott,
der Vater Jesu Christi.
Er ist kein ferner Weltenlenker, der in Brudersphären Wettgesang eine vorgeschriebene Reise vollendet.
Er ist kein ferner Nebel oder eine nebelhafte Ferne.
Er ist kein unnahbarer Richter, der uns das Sündenregister unter die Nase hält.
Nein, er ist ein erbarmender und barmherziger Gott, der uns wieder neu in seine Gemeinschaft aufnehmen will.
Er hat unendlich viel getan, um dies möglich zu machen.
Es kostete ihn nicht nur etwas Mitleid, es kostete ihn nicht nur etwas Überwindung, es kostete ihn seinen einzigen Sohn.
Den schickte er ans Kreuz, damit wir nicht zu Kreuze kriechen müssen.
Jesus nahm die ganze Verlorenheit auf sich,
damit wir keine Verlorene mehr sein müssen.
Verstehen Sie? Deshalb
kommen Sie zu sich. Schlagen Sie in sich. Gehen Sie doch wieder zum Vater.
Vielleicht so, dass Sie jetzt mit mir die Worte eines jungen Mannes nachsprechen oder nachbeten.
Umkehren, Herr. Ich bin wie ein Wagen, der abwärts rollt. Und die Bremsen ziehen nicht und von hinten schiebt es mich. Ich möchte umkehren, Herr, zu deinem Licht. Nichts mehr verstecken müssen. Die Hassgedanken nicht, die Habgier nicht, die Lüge nicht, die Angst nicht. Ich möchte umkehren, Herr, aufatmen können, Freiheit haben, Spielraum, weite Sicht, ein Ziel haben, nicht umsonst leben müssen. Umkehren, Herr. Du kehrst dich zu mir um. Du siehst mich von Ferne. Du fängst mich auf. Du hebst mich hoch. Du stellst mich auf die Füße. Danke, Herr. Danke. Amen.